Schönste am Radio hören bei Oma Friederike war immer, wenn es endlich hieß.
Abend wieder suftig, kräftig, deftig, würzig, gut.
Herzlich willkommen beim Chaos Radio München hier auf LoRa 92.4, ein Programm des Chaos Computer Club München. Ja, schon wieder einen Monat rum und wer hätte gedacht, es stehen mal wieder zwei altbekannte Stimmen im Studio sozusagen. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist entweder unsere rote Lampe für das Mikro ganz rot oder Andi, hast du einen leichten Sonnenbrand?
Ja, wir waren ein bisschen unterwegs und ja, aber dazu kommen wir später.
Ja, eine Sendung schon wieder rum. Aber wir werden auf jeden Fall hier noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber bevor wir das machen, vielleicht noch ganz kurz ein kleiner Hinweis. Letzte Sendung, erinnert euch, haben wir doch ein kleines Problem gehabt am Ende. Nämlich, dass wir einen Titel nicht richtig aussprechen konnten, den wir da angesagt haben angeblich. Ich versuch's jetzt nochmal. Wir sagten, wir hätten was gespielt von Mizukis Last Chance. Das ging ja noch. Und dann Watahashi war Mizuki Desu oder so in der Richtung. Hier an der Stelle eine kleine Korrektur. Nein, das haben wir gar nicht gespielt. Zum einen wahrscheinlich auch wegen dem Namen, weil wir uns Angst hatten, dass wir es hier aussprechen können. Stattdessen lief da Panik mit Story of Ohm. Okay, nachdem das geklärt war, machen wir einfach mal jetzt mit dem Programm weiter.
Genau, und zwar haben wir uns dieses Mal ein bisschen was anders ausgedacht als sonst immer. Bisher hatten wir immer genau ein Thema. Und das wollen wir dieses Mal ändern, einfach um mal auszuprobieren, wie das so läuft. Und zwar werden wir jetzt die erste Hälfte einfach ein bisschen News machen. Und danach dann ein Thema, genau.
Ja, und dieses Thema, was jetzt am Anfang ist, ist die News-Sektion. Und da würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit so generellen Themen, die uns in den letzten Monaten beschäftigt haben.
Naja, also eigentlich mehr wieder als zweiter Nachtrag. Es gab, beziehungsweise wir hatten ja das letzte Mal auch so ein bisschen über das Thema WLAN gesprochen. Und da haben wir jetzt irgendwie... gab es jetzt eine Veröffentlichung eines Urteils und zwar hat das, ja, witzigerweise das OLG München, denke ich, war das wieder, genau.
In der Tat, ja.
Festgestellt, dass es rechtswidrig ist, dass WLAN-Anbieter nicht verpflichtet sind, Nutzerdaten von ihren Teilnehmern zu registrieren. Und zwar hatte sich da wohl die Telekom, also in dem veröffentlichten Schriftstück steht zwar nur T drin, und der Rest ist gekürzt, aber es ist eigentlich relativ offensichtlich, dass es die Telekom ist, einen anderen Hotspot-Anbieter, ich glaube Hotspots.com oder irgendwie.
Ja, so, das ist ein sehr großer Anbieter, muss man sagen. Hotspots.com kennt man jetzt in Deutschland vielleicht noch nicht so, aber das ist gerade in UK zum Beispiel auf einem sehr aufstrebenden Ast und hat Deutschland so gut wie überall Hotspots aufgebaut.
Ja, aber konkret ging es da um eine Installation, die hier in München war und da hat sich die Telekom halt den Gegner verklagt, weil dadurch sich die weil sich der Gegner potenziell Vorteile erkaufen würde sozusagen, weil sich die User nicht bei ihm registrieren müssten und wollte eben, dass der das einstellt, weil sie aus ihrer Aussage nach nicht sehen, dass der technisch dazu in der Lage wäre, das richtig zu machen. Witzigerweise hat aber das Urteil, also das Gericht gesagt, ist nicht. Es ist nicht notwendig, dass man solche Daten speichert. Und das Witzige ist jetzt daran wieder, dass wenn man das richtig ausliest und das Telemediengesetz ist es, glaube ich, nachliest, dann heißt es, dass es, wenn es nicht erforderlich ist, darfst du es auch gar nicht tun. Das heißt, wir warten jetzt darauf, dass jemand die Telekom anzeigt, was ihnen einfällt, bei WLAN-Hotspots nach diesen Daten zu fragen.
Solltest du jung, Millionär und einen guten Anwalt haben, ruf uns an. Wir hätten da ein Urteil für dich.
Ja, also ganz übertreiben muss es nicht. Ich denke schon, dass es demnächst irgendwann mal passieren wird. Und dann haben wir auch wieder freieren Zugang zu WLANs und nicht mehr dieses Ding. Man muss dazu sagen, das Ganze betrifft nicht die Störerhaftung. In dem Fall ist das andere ja auch ein Provider und der ist bestimmt auch bei der BNetzA registriert und damit fällt dann automatisch aus der Störerhaftung raus.
Genau, aber auch hier bei der Störerhaftung geht es langsam voran. Da hat ja die DigiGuess auch einen Gesetzesvorschlag eingebracht.
Hat mir das letzte Mal schon erzählt.
Aber das könnt ihr dann ja gerne nachhören. Ja, wo wir schon beim Thema Rechte und sonstige lustige Sachen sind, München wird nicht müde, Urteile zu fällen. Nur das nächste Urteil, über das wir gerne mit euch reden würden, das könnte eigentlich einem den Spaß so ein kleines bisschen schon fast wieder verderben. ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, allerdings bei mir daheim, als ich angefangen hatte, stand ein Rechner herum und an einem Rechner haben alle Leute miteinander gearbeitet. Da gab es halt jemanden, der die Kekse hatte, die Adminrechte, und mit der Zeit hatte sie eigentlich jeder, weil es halt irgendwie doof war, jedes Mal, Papa, kannst du mal bitte mir das Spiel da installieren? Ja, was sagt jetzt das Oberlandesgericht? Ist nicht so toll. Ich finde, man sollte eigentlich, wir sind wieder beim tollen Begriff Störerhaftung, diesmal wegen File-Sharing. Wenn man dagegen verschont bleiben möchte, dann sollte man seinen ganzen Mitbewohnern daheim nur Accounts ohne Adminrechte geben. Das bedeutet, jeder darf immer dann zum Chef wackeln oder zum Dackeln und dann fragen, ob man irgendwas installiert bekommt. Ich zitiere mal ganz kurz aus dem Urteil, das ist nämlich ein schöner Satz. K.s. Ausführungen, dass solch ein Zugang ohne Adminrechte nicht verhindern hätte können, dass die Führerin Hörbücher bei Share-Hostern herunterliegt, sahen die Richter als insofern irrelevant an, als dass sie den konkreten Fall ein File-Sharing-Programm installiert hatte.
Also konkret ging es darum, eine Bekannte von dem Beklagten, die sich halt dieses Programm installiert hatte, und der Internetanbieter war eben der Beklagte, der es aber selber nicht getan hatte. Und was jetzt hier passiert ist, ist tatsächlich, dass man ihm, er hat sich damit wieder als Störer betätigt, weil er der Person, die diesen Computer eigentlich benutzt hat, Adminrechte gegeben hat.
Es ist wirklich total alarmierend, was für eine Fehlentscheidung das ist eigentlich. Und vor allem, ich lese jetzt seit, ich will nicht lügen, aber ich sage jetzt mal sicherlich seit 10 Jahren oder noch länger keine Computerbild mehr. Aber ich sehe sie trotzdem am Kiosk liegen. Und da war bestimmt in den letzten paar Jahren mehr als einmal ein Titelbild drauf. So haben sie alle Programme, die sie benötigen, auf ihrem USB-Stick, portabel, ohne Installation.
Naja, es ist halt einfach, wenn da nicht die richtigen Experten da sind und die Richter, die kennen halt meistens immer nur, also die sehen ja nur das Böse vom Internet sozusagen. Also das, und deswegen ist für die das ganze große Internet eben böse und so kommt das halt zu solchen Urteilen. Naja.
Ja, sehr böse. Was hast du noch dabei, Andi?
Das nächste Ding ist wieder von dir.
Ach so, muss ich jetzt alles lesen, was ich vorgetan habe? Oh je. Gut, eine schöne Sache, was ja ist, wenn man so ein bisschen US-TV-Fall anschaut, das habe ich jetzt zwar nicht unbedingt immer gemacht, aber auch mal ein bisschen drüber schaut. Es ist ja immer so dieses große, oh, wer wird ein Vizepräsident, wenn wieder Wahlen sind? Ich meine, die Präsidenten an sich, die machen ja schon allein genug Schlammschlacht, aber auch die Vizepräsidenten-Sachen sind eigentlich auch recht lustig. Und ja, ich meine, was wäre denn so, deiner Meinung nach, Andi, so die normale Methode, wie man seine ganzen Kandidaten und Vizepräsidenten und alle möglichen Leute aussucht für Ministerien?
Man sucht sich halt irgendjemand raus, aber das wird halt ewig lang diskutiert intern und dann schaut man halt mal, wer da passt. Und
vielleicht kompetent ist sogar, ne?
Ja, das ist halt in solchen politischen Dingen wahrscheinlich eher weniger der Fall. Aber
ja. Naja, was haben die gemacht? Haben die das so gemacht? Nein. Mittlerweile kann man wohl stark davon ausgehen, dass derjenige Präsident wird, der wahrscheinlich dessen Wikipedia-Seite einfach am meisten verbessert wird.
Ja, also was da halt passiert ist, das ist ja eher so, man weiß noch nicht genau, wer es wird. So, und dieser Artikel, auf den wir uns hier jetzt gerade beziehen, der hat halt festgestellt, dass seltsamerweise alle potenziellen Kandidaten ständig jetzt da vermehrt Wikipedia-Edits stattfinden. Und daraus könnte man korrelieren, dass der die meisten Edits hat, also dessen Seite am besten verbessert oder eben bereinigt von irgendwelchen Dingen, die man halt nicht so gerne wissen wollte über ihn, wurde, dann am ehesten Kandidat wird, weil entsprechend, bevor es überhaupt angekündigt wurde, versucht man natürlich vorher seine Weste reinzuwaschen und da gehört natürlich Wikipedia heutzutage dazu.
Ja, nur falls euch interessiert, aktuell scheint es, dass es der Rob Portman aus Ohio wohl wird. Aber naja, mal schauen, was draus wird und wenn das tatsächlich funktioniert, wird das bestimmt noch eine schöne Methode für zukünftige irgendwelche Politiker oder für irgendwelche Wahlprognosen, die Wahlergebnisse hervorzusagen. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, was in der Vergangenheit schon, was hat Frontal 21 schon alles gebracht? Die Leute machen Wahlvorschau mit Gedärmen aus der Mülltonne, mit Telefonen.
Naja, also sowas wie Frontal 21 ist nochmal ein komplett eigenes Thema. Also ich das Beste fand, neulich habe ich mal eine Folge von Frontal 21 von vor größer 20 Jahren gesehen, wo es um Perry Rodan ging. Also die haben das total als Teufelszeug dahingestellt und alles möglich. Also ja, wir können ja mal eine Sendung über Medien machen und so weiter.
Aber, das können wir in der Tat machen.
Gut, jetzt ein bisschen technisches Thema und zwar das zweite große Betriebssystem. Man weiß nicht genau, wie man was möchte. Also ich rede in dem Fall jetzt von Google Android, Betriebssystem für Handys. Ist die neue Version rausgekommen. 4.1, Codename
Jellybean.
Jellybean heißt auf Deutsch?
Jellybean. Oder Gelee-Bohne, also muss man vielleicht noch als Hintergrund dazu erwähnen, während bei Apple die ganzen Betriebssystem-Releases, ja zum Beispiel Mountain Lion, Snow Lion und hast du nicht gehört, Lion heißen, ist es halt bei Android, dass dort eben alle Versionen nach irgendwelchen Süßigkeiten benannt werden. Also wir hatten ja schon Cupcake, also so Muffin-Dinger und alles Mögliche. Also und Jelly Bean ist halt jetzt die neueste Inkarnation. Für die, die das nicht kennen, ihr habt ja bestimmt alle diesen tollen Film mit diesem einen Zauberer, der dessen Eltern tot sind, gesehen. Harry Potter, mit anderen Worten. Wo es in dem Film Bertie Betts Bohnen für alle Geschmacksrichtungen gibt. Stellt es euch einfach so vor, nur ohne diese ganz ekligen Sachen wie Popel und Erde.
Ja, also das machen ja ziemlich viele solche Betriebssysteme, ja, Distributoren, wie soll man es nennen, Distributionen. Also Debian benutzt zum Beispiel, glaube ich, Namen aus Toy Story. Ja, also da hat jeder so seine Quelle für Namen, damit man nicht so kreativ sein muss oder so in Richtung. Ja, was ist da jetzt dabei? Zum einen Google Now, was war denn das nochmal?
Google Now, naja, ihr kennt ja alle von iPhone das Siri, dieses nette Gerät, dieser Assistent, Entschuldigung. Wenn man drauf drückt, dann kann man mit seinem Handy sprechen und es antwortet sogar teilweise und kann entsprechend dann einfach da in ganzen Sätzen Fragen formulieren, ist der persönliche Assistent und kann Termine anlegen und hast du nicht alles gesehen. Und Google Now soll sozusagen der Gegenschlag dazu werden, intern auch unter Projekt Magell verarbeitet oder produziert, muss anscheinend alles Frauennamen haben heutzutage. Ja, komm, Andi, du lachst, aber ich meine, es ist irgendwie offensichtlich, ne?
Naja, also was es halt wirklich dann im praktischen Sinn ist, dass es die halt so Karten anzeigt. Mhm. Also zum Beispiel habe ich dann halt jeden Morgen so eine Notification, also so eine Benachrichtigung oben in meiner Zeile, wo dann drin steht, heute wird das Wetter so. Oder sagt es mir zum Beispiel, ich muss jetzt losfahren, damit ich zu meinem Termin rechtzeitig ankomme.
Genau, so sagt mir mein Handy gerade aktuell. Ich sollte jetzt losfahren, dann bin ich in einer Stunde weg von dir. Nee, in 20 Minuten. Wow. Hey, tschüss.
Naja.
Ich habe nicht mal Stau auf der Straße. Nein, also der Hintergrundgedanke ist natürlich auch, dass Google zeigen möchte, hey, wir können auch mit euren Daten arbeiten. Ich meine, diese ganzen persönlichen Assistenten basieren darauf, dass sie sozusagen etwas über ihren Benutzer lernen im weitesten Sinne.
Naja, das würde ich jetzt nicht so genau sagen. Also gerade hier, also das Lernfeature ist halt zum Beispiel, ich wollte noch nicht in den Club fahren. Und ich habe es nirgends niemandem gesagt. Ich habe geschweige denn weder einen Termin in meinem Kalender gehabt, noch sonst irgendwo, wo Google jetzt Zugriff hatte. Aber allein aus meinem Profil, also dass jetzt irgendwie Dienstag ist oder sowas, haben sie schon erraten, wo ich jetzt hinfahre. Und das fand ich dann doch mal wieder ganz interessant. Oder auch, es schlägt dir automatisch deinen Arbeitsplatz vor, okay, was nicht immer unbedingt stimmt, also bei mir ist da zum Beispiel total was Falsches vorausgekommen, aber wo man zum Beispiel wohnt und so weiter, kannst du halt aus diesen Handy-Aufenthaltsdaten relativ gut zurückschließen. Ja, muss man halt sich einfach bewusst sein und man wird auch vorher extra, muss Latitude vorher aktiviert haben und wenn man Latitude aktiviert, bekommt man ja auch monatlich einen Hinweis, dass man es aktiviert hat. Ja. Aber es ist auch ganz nett, um sein Handy wiederzufinden. Aber dazu stand später mehr. Ja,
in der Tat. Und wenn ihr mal Andi irgendwo auf der Fußgängerzone trefft, fragt ihn doch mal, ob er euch seine Route zeigt, wo er angeblich alles unterwegs war. Ihr werdet staunen, wie Andi innerhalb von 20 Minuten von München nach Berlin, nach Hamburg und wieder zurück auf die Autobahn kommt.
Ja, das war auch ganz witzig. Und zwar, wir waren am Wochenende ja wo schon mal angeteasert worden. Jetzt nochmal sozusagen. Und da wurde ich dann witzigerweise auch einmal nach Finofold teleportiert. Wahrscheinlich, weil irgendein WLAN-Access-Point, der da mit auf einer Veranstaltung war, halt jetzt wieder auf der Veranstaltung war und ja,
eigentlich oder ganz witzig. Oder wenn der ICE an uns vorbeifährt, wo zufällig auch irgendwie WLAN drin ist.
Ja.
Ja, lustige Sache, aber ja, wir werden dazu noch weiter berichten. Machen wir einfach mal weiter. Wir haben noch zwei Meldungen, die wieder mal so ein bisschen der tägliche Wahnsinn der Justizerei ein bisschen geht. Zum einen, falls ihr euch erinnert, während in London Olympia war, haben ja die Leute von der NASA in den USA auch was zu tun gehabt. Und nämlich nicht irgendwie Stabhochsprung auf den Mond, sondern die haben einen kleinen Rover auf dem Mars landen lassen. Ja, und was macht man, wenn man so Zeug heutzutage macht? Man tut es ja natürlich nicht einfach irgendwie landen lassen, ein Video hinterher irgendwo mal hochladen und damit hat sich's getan. Nein, es gibt Livestreams, es gibt Aufzeichnungen von dem Ganzen, es gibt Fotos, es gibt Live-Events. Und wie es heutzutage ist, man nimmt natürlich auch Portale dafür her, die entsprechend bekannt sind, wie zum Beispiel auch YouTube. Hat die NASA da einfach mal ein YouTube-Video hochgeladen, wo sie eben zeigt, holla, wir sind gelandet. Und was passiert dann?
Ja, lass mich raten, irgendein automatisches Skript kommt her und spaltet das Video wieder, weil irgendwelche Musik, die nicht freigegeben ist oder so, verwendet wurde.
Ja, das wäre so die Standard-Ding. Ist sogar fast richtig, nicht ganz in dem Fall. In diesem Fall hat sich irgendeine News-Nachrichtenagentur, die meinte, ja, da erkennen wir unseren Original-Content wieder. Das ist eine Raubkopie. YouTube, wir haben da dieses tolle Löschprogramm, was ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Tut es doch mal bitte mit DCMA notisch. Also DCMA steht ja für Digital Copyright Millennium Act, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, irgendwie so in der Richtung.
Kurzfassung für, wenn jemand die Kekse hat, um irgendwelche Sachen vom Internet zu entfernen, weil es potenziell sein Urheberrecht missachtet, dann muss es auch gelöscht werden oder wird es auch gelöscht. Und hinterher kann sich ja der Betroffene dagegen zur Wehr setzen.
Naja, also das ist ja nicht der erste Fall. Das Problem ist halt, dass das jetzt inzwischen seit vollautomatisierte Systeme sind. Also es führt so weit, dass jemand ein YouTube-Video hochgeladen hat, das in irgendeiner Comedy-Sendung gespielt wird, damit automatisch in diesem Signaturerkennungssystem, also Videoerkennungssystem landet. Dieses System scannt YouTube nach Videos ab, findet, da hat jemand dasselbe Video hochgeladen wie wir und spaltet das dann, obwohl es eigentlich das originale Video war und die anderen, also der öffentliche Sender, das eigentlich geklaut hat, beziehungsweise kommt ja darauf an, vielleicht hat das ja richtig vorher eine Lizenz geholt oder so.
Ja, aber ich meine, so oder so, als Originalersteller dieses Videos hat man da natürlich mal so ziemlich überhaupt keine Chance mehr, da irgendwie wieder rauszukommen, ohne da jetzt größere Anstrengungen zu
unternehmen. Naja, du musst halt wieder so einen Presseaufschrei erzeugen und dann hat sich das auch relativ schnell erledigt, aber genau. Ja.
Zu diesem Zwecke empfehlen wir auch gerne die Lektüre des Shitstorms 101. Findet sich auch über Google. Gibt es auch schönen Link, wie kreiere ich einen Shitstorm. Ist, wenn ich mich sogar irre, sogar von irgendeinem deutschen Medium verfasst worden.
Ja, und die andere Meldung war irgendwie...
die uns natürlich überhaupt nicht betrifft, weil wir solche Dienste nicht nutzen.
Ja, Staatsgeschenke, überschreibe ich es jetzt mal.
Ah ja, genau, so kann es auch sagen. Ja, Staatsgeschenke, ja, was macht man normalerweise bei Staatsgeschenken? Wir erinnern uns, einen Kugelschreiber, vielleicht irgendwie ein Stück Käse oder...
Ja, oder eine lokale,
irgendwas Gebräuchliches halt, was zeigt, schau mal, das machen wir ganz toll, das schenken wir dir jetzt als Zeichen unserer Anerkennung.
Genau, also lokale Kulinessen oder irgendwie sowas oder, ja.
Schweinswürst und... nicht Schweinsachsen. Nee, okay, aber ich meine, in dem Fall ging es ja nicht mal darum, dass Merkel da herumgeflogen ist, sondern in dem Fall ging es ja darum, dass ein Staatsbesuch in dem Fall in die USA geflogen ist. Und in dem Fall war das der Innenminister von, verdammt, jetzt habe ich es vergessen, Ukraine?
Ich glaube, von der Ukraine.
Ich glaube, Ukraine war es, ja. Genau. Von der Ukraine ist in die USA geflogen, um ein bisschen Obama besuchen zu gehen. Und ich meine, USA, Land of the Free, Home of the Brave, sind ja natürlich, was so Urheberrechtsverletzungen angeht, überhaupt nicht entspannt. Zu gut natürlich im weitesten Sinne, aber in diesem Fall war es der Punkt, dass in dem Fall dieser Premierminister, der sie da besuchen gegangen ist, nicht so ein konventionelles Geschenk dabei hatte, sondern was hat er gemacht? Er hat einfach es wurde so koordiniert, dass in dem Fall einfach eine Wahrheitsseite, also sprich so eine Webseite, wo irgendwelche illegalen Programme, also gecrackte Versionen von Windows und weiß man nicht alles, zum Download angeboten wurde.
Spricht man das nicht Virus aus oder so?
Ich weiß nicht, ich habe mein kleines Handbuch für illegale Aussprachen leider nicht dabei.
Ja, ursprünglich war das ja deswegen, hat man das so genannt, damit man einen eindeutigen Suchbegriff in Google hatte. Aber inzwischen ist da halt auch sowas kaputt, also seit 10 Jahren oder so in die Richtung. Mhm.
Also das ist ja das Übliche, wenn man auf Google irgendwas platzieren will, was man eindeutig identifiziert haben möchte, braucht man irgendeinen neuen Begriff. Und das war damals halt ein neuer Begriff, so wie heutzutage irgendwie, wenn man einen Suchwettbewerb ausrufen will, um neue Techniken für Suchmaschinenindizierung nutzen möchte, gibt es dann so lustige Sachen wie Pommes mit Schnitzel in einem Wort geschrieben oder Hummingbäder Gepardenforelle. Und so kam eben das zustande. Aber okay, wir schweifen ab. Fakt ist, er hat in dem Fall, es wurde eben diese Seite hops genommen und sozusagen durchscheinen lassen, ja, schaut mal, hier haben wir ein kleines Geschenk für euch, wir haben eine der größten inländischen Seiten hochgehen lassen. Nur eben der Punkt an der Sache ist...
Also ukrainischen Seiten.
Der ukrainischen Seiten. Nur, wenn man sich jetzt so überlegt, könnte er sagen, ja, okay, gut, haben sie hochgehen lassen, ist eine Seite, die ist in der Ukraine gehostet, hat illegale Inhalte gehabt, ja, ist doch schön, dass sie das machen. Betrifft ihr eigenes Urheberrecht, was da missachtet wird. War es aber gar nicht. Denn diese Seitenbetreiber waren, ich sag's mal, so schlau, dass sie tatsächlich einen Filter davor hatten, eine IP-Blockade, dass eben ukrainische Nutzer diesen Dienst gar nicht nutzen konnten, sondern der wirklich rein für ausländische Leute nur benutzbar war. Das heißt, so eine richtige jurisdikative Verfolgung ist nicht unbedingt so gegeben gewesen. Aber naja, es hat trotzdem funktioniert. Tja, aber okay, so viel hierzu. Gut, wir hätten noch ein paar weitere Technikthemen, aber ich würde sagen, bevor wir damit jetzt weitermachen, würden wir noch ein kurzes Lied euch mal ein bisschen geben, damit ihr euch mal wieder was zu trinken holen könnt zwischendurch. Und das machen wir mit einem schönen Liedchen, nämlich von Pornophonik, Sad Robot. Wir wünschen viel Spaß.
carbon, but centuries of dust. Once he was a great one, now he's dull and rust. And all the tea he's trying, can you feel the pain of the sad, sad robot? And it's driving him insane. He can turn back time on history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot. Sad, sad robot. Sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's so alone.
Spendenaffäre. Wenn Sie uns spenden, sorgen wir für die Affäre. Kontakt garantiert vertraulich 089 480 2851. 089 480 2851.
Hier ist Lothar München. 92.4.
Ja, und hier ist nicht nur Lothar München 92.4, ist auch das Chaos Radio München auf Lothar 92.4. Und ja, immer noch am Telefon.
Ja, dieses Mal haben wir ja keinen Gast. Haben wir ganz vergessen zu sagen.
Leute, ich habe echt zu wenig geschlafen. Nein, an diesem runden Telefon, das ich Mikrofon nennt, ist der Martin und der Andi.
Genau.
Ja, was haben wir denn noch in der Küste, Andi?
Ja, also das, was jetzt dieses Wochenende am ehesten durch die sozialen Netzwerke, ja, beziehungsweise Twitter, ging, ich habe es mal mit Remote Vibe Incident überschrieben. Und zwar,
sehr lustige Sache.
Stell dir vor, du spielst mit deinem Kind, siehst, dass dein Telefon sich ausschaltet. Gehst davon aus, okay, muss wohl der Akku leer sein, erwartest aber einen Anruf, möchtest es anstecken, siehst aber, dass es gerade wieder neu bootet und anzeigt, dass es doch bitte zu seinem, mit dem Rechner verbunden werden möchte. Gehst du zu deinem Rechner, um das Backup einzuspielen, das du regelmäßig machst, stellst fest,
haben wir nicht.
Naja, erstmal siehst du gerade in einem kurzen Nachricht aufblitzen, gib mal bitte dein Google-Kennwort für deine Google-Mail-Adresse ein. Siehst dann, dass das Ding einfriert und einen vierstelligen PIN-Code von dir will, den du nicht weißt. Ja, dann bist du natürlich schon ein bisschen seltsam drauf und denkst, Hilfe, da hackt mich gerade jemand. Möchtest du dein iPad greifen, um da noch was nachzuschlagen, was da, ob irgendwie gerade sowas rumgeht oder um deine Telefonnummer oder sonst irgendwas nachzuschauen? Selbe Fall, ist auch schwarz und ist auch lässt sich nicht bedienen.
Tja, was ist passiert? Das ist jetzt keine komische Geschichte, die wir uns ja ausgedacht haben, weil wir Was geschah mit euch spielen wollen, wo ihr uns als anrufen könnt und komische Lösungen präsentieren könnt, sondern leider ein ganz realer Vorfall gewesen. Was ist passiert? Jemand hat seine Geräte remote gelöscht bekommen und dabei alle seine Daten verloren.
Naja, also du könntest Daten verlieren, das ist natürlich eigentlich selber schuld, weil...
keine Backups und so?
Genau, also er hat irgendwie seit einem Jahr keine Backups mehr gemacht und hat natürlich dann die ganzen Bilder und so weiter von seinen Kindern, wie sie aufwachsen, jetzt wahrscheinlich verloren. Also man weiß es noch nicht so ganz. Konkret ist es ein Fuck-up von mehreren Cloud-Dienstleistern oder allgemeinen Dienstleistern im Internet. Und zwar ist, ja, fangen wir einfach dann an, wie es vorgekommen ist. Und zwar, er hatte irgendwie einen 3-Buchstaben-Twitter-Account und eine Hackergruppe wollte den halt gerne haben. Einfach nur so, weil es halt so ein kurzer Twitter-Account ist und die halt relativ selten sind. Und dann haben sie halt mal ein bisschen rumgeschaut und sind zum einen, lass mich überlegen, ich glaube, angegriffen haben sie es dann irgendwie, also genau, zuerst sind sie irgendwie, haben sie rausgefunden, dass er eine iCloud-E-Mail-Adresse hat. Die stand da zwar nicht komplett, aber es war halt
man
einfach...
Man kennt das ja, wie das ausgeixt ist, die ersten 3 Buchstaben, ein paar Sternchen und dann wieder ein Buchstabe und dann der Rest von was hinter mir.
Genau, steht. Und das war halt genau sein Nachname. Okay, kannst du das relativ einfach erraten. So, und dann sind sie darauf wieder auf seinen Amazon-Account gekommen und Amazon zeigt dir über einen Trick die letzten 4 Kreditzahlen deiner Kreditkarte an. Also, nee, einer fremden Kreditkarte. Es ist zwar relativ schwierig, also das läuft irgendwie so, also ruft bei Amazon beim Support an, sagst, du würdest gerne eine neue Kreditkarte hinzufügen, sagst deinen Namen und deine Adresse und dann fügen die einfach hinzu.
Diese Kreditkarte muss nicht mal existieren, sie muss halt nur syntaktisch korrekt sein, was ja kein großes Geheimnis ist, wie man eine syntaktisch korrekte Kreditkartennummer erstellt.
Genau, also es sind halt ein paar Prüfziffern drin und da gibt es Generatoren, mit denen man sich sowas erstellen kann. So, dann legst du auf und rufst nochmal beim Support an und sagst, du hättest dein Passwort vergessen und dann fragen sie dich nach den letzten 4 Ziffern einer deiner Kreditkarte. Haha.
Wir haben gerade einen hinterlegt, super.
Genau, damit habe ich das Passwort von dem Amazon-Account und kann damit auch die anderen Kreditkartennummern, die da hinterlegt sind, einsehen. Nicht komplett, aber eben die letzten 4 Stellen. So, und dann hat dieser Hacker eben bei Apple angerufen, was in dem Fall eben der Dienstleister, oder der Mensch hatte alle eben alles, hat ein iPhone, ein MacBook und eben ein iPad und hat dann gesagt, ja, ich habe mein Passwort vergessen, ich weiß zwar die ganzen Fragen auf diese Antworten auf die Fragen, die mir stellt, gerade nicht, aber ich weiß die Billing-Adresse, also die Rechnungsadresse, weil die kann man ja bei jeder Domain einfach nachschauen.
Schaut mir einfach mal ins Whois rein, auf wen läuft die Domain?
Genau, also da gibt es einfach so eine, bei der Registrierungsstelle gibt es so ein Webinterface, also eine Webseite, auf der trackt man die Domain ein, dann sieht man die einfach die Adresse. Und wenn du halt eine private Domain hast oder so, dann steht da auch deine Privatadresse und das ist halt dann meistens genau die Rechnungsadresse. So, und was möchte Apple dann noch zur weiteren Ding?
Ihr werdet es erraten haben.
Die letzten 4 Ziffern deiner Kreditkarte.
Die wir uns ja vorhin gerade bei Amazon gezogen haben.
Ja.
Also in dem Fall, klar, es ist jetzt schon ein Hack in Anführungszeichen.
Ja, aber schau dir an, irgendein Pizzabote oder sowas, wo du mit Kreditkarte zahlst. Natürlich. Wenn du irgendwie vergisst, so deine Bons, deine Rückgeldzettel mitzunehmen oder zu vernichten oder so. Also das steht einfach überall.
Eben.
Ja. So, und was dann eben dazu kam, ist, Apple hat mit eigentlich dieses Find My Dollar Device, also irgendein Gerät, Funktion eingeführt. Ursprünglich hieß es eben Find My iPhone. Das heißt, wenn du dein Handy verloren hast, was relativ häufig passiert, mir zum Beispiel gestern, dann gehst du auf diese Webseite und siehst dann, wo ist denn mein Handy gerade, weil das einfach eine Netzwerkverbindung hat, hat ja auch GPS eingebaut und alle möglichen anderen Varianten, um sich eine Lokalisation aus dem Internet zu holen, also einen Ort, wo es gerade ist, über WLANs, über Mobilfunkmasten und so weiter. Und zusätzlich war da eben die Funktion drin, Remote löschen. Also wenn du halt, zwar du hast irgendwie keinen Code in deinem Handy und dann möchtest du ja nicht, dass jemand an deine Daten kommt, oder selbst dann, wenn du einen Code hast, möchtest du sicher gehen, dass der nicht irgendwann mal
vielleicht knackt oder so.
Genau, einfach durch Ausprobieren oder so, gibt ja da Mittel und Wege. Möchtest du halt die Funktionalität vielleicht haben für dein Telefon, das komplett zu löschen, also gerade so Geschäfte, also Geschäftsanwendungen, also großer Konzern oder so, Manager verliert sein Handy, bla. So, und das wurde jetzt mit dem vorletzten Betriebssystem-Update von Apple macOS 10
eingeführt. Und
ja, genau, auch für Laptops eingeführt. Auch eben mit dieser Löschfunktion. Und es wird dir halt nirgends angezeigt. Wenn du den Rechner einrichtest und da dein Apple-Account da einträgst, fragt er dich auch, möchtest du die Funktion aktivieren? Also, dass du deinen Laptop wiederfindest. Und dann sagst du ja toll, kann ja nicht schaden oder so. Weil dir wird nirgends gesagt, dass du es remote löschen kannst.
Und wenn du es mal herausgefunden hast, kommst du natürlich nie auf die Idee, dass ja jemand anderes dein Gerät löscht. Ist ja immer nur so, ich lösche mein eigenes Gerät, wenn dann oder so. Aber
naja, ich habe dann erstmal nachgeschaut, wie das überhaupt technisch funktioniert und habe festgestellt, dass ich bei mir dieses Find My MacBook Funktion aktiviert habe. Und ich war natürlich schleunigst dahinter, die zu deaktivieren, weil, hey, dann kann ich ja gar nichts mehr machen. Und mein Laptop ist total verschlüsselt mit Kennwort und allem. Also selbst wenn dir niemand in die Hand fällt, der kommt da nicht so einfach drauf. Und sorry, im Vergleich, mein Handy, das ist so klein, das verliere ich gern mal irgendwo. Aber mein Laptop lasse ich jetzt eher nicht im Bus oder im Auto liegen. Das ist einfach viel zu groß, dass das vorkommt. Eben. Und also klar, man kann Apple in dem Fall sagen, dass Nummer eins, niemand dem User nicht Bescheid sagen, dass es auch so für MacBooks gilt und da auch remote löschen kannst, aber auch ihrem scheiß Support, wenn der die letzten 4 Nummern der Kreditkarte als Credential irgendwie ansieht, dann muss es doch wirklich andere Möglichkeiten geben, sei es mit Rückrufnummern oder sonst irgendwas. Aber tja,
und dass ich jetzt mal beschämende an der ganzen Sache ist, das, was Apple macht, nämlich eben überhaupt, dass sie diese letzten 4 Ziffern der Kreditkarte da haben und überhaupt dann heranziehen, das ist ja in Accordance mit diesen ganzen PCI-DSS-Zertifizierungen, also sprich den Payment Industry Card Standards. Das bedeutet, das ist explizit ja festgelegt, die komplette Nummer der Kreditkarte schützenswert bis auf die letzten 4 Ziffern. Die letzten 4 Ziffern dürfen verwendet für Autorisationszwecke, für Identifikationszwecke und alles.
Da ist, na, halt, so ist halt die Frage, also ich habe mich jetzt noch nicht genügend eingelegt, um jetzt die Schuld auf Amazon oder auf Apple zu schieben.
Das kann man, glaube ich, in dem Sinn auch nicht machen, also da ist, glaube ich, jeder so ein bisschen mit Schuld dran.
Ja, also was man daraus lernen kann, also ich persönlich war mir wieder froh, dass ich schön mein eigener Mail-Provider bin, das heißt, bei mir kann niemand einfach so anrufen und die Passwörter zurücksetzen lassen. Das war nämlich eigentlich, das ist der Hauptgrund wieder hier. Und man sollte vielleicht dann doch nicht alle seine Accounts miteinander verknüpfen, weil in dem Fall war es auch wieder so, dass der Google-Account wieder mit dem .Mac-Account, also bei Apple, verknüpft war. Mhm. Und dann konnte man sich halt einfach das Passwort von dem Google-Account an den Mac-Account schicken lassen, was natürlich dann dazu führte, dass das wieder drin ist. Und das ganze andere Zeug, also die ganzen anderen Accounts, die auf diese E-Mail-Adressen liefen, also da war irgendwie von der Firma, wo der arbeitet, also das war ein Chefredakteur von Gizmodo, oder ein Redakteur bei Gizmodo. Man sollte einfach nicht alles miteinander verknüpfen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
In der Tat. So, kommen wir zu einem weiteren Segment. Wenn wir schon mal bei Apple sind, bleiben wir doch gleich noch bei Apple. Andi erwähnte das ja schon kurz. Die iCloud, nämlich da, wo eben der ganze Kram von deinen Daten abgelegt wird. Apple tut dir da immer mehr, sagen, dass du da immer mehr hochladen sollst. Deine Fotos, deine Kontakte, deine, was haben wir denn noch so alles? Ja, deine ganzen Apps, die du auf dem Handy hast, noch alles Mögliche, alles, was du auf deinem Gerät hast eben. Und hier möchten wir, möchte ich wirklich sozusagen ein ganz großes, das geht mal gar nicht, was unser lieber Woz erzählt hat. Woz, also Steve Wozniak, der Chef von Apple mittlerweile, seitdem
Steve Jobs.
Seitdem, genau, Steve Jobs, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Seitdem Jobs leider nicht mehr unter uns weilt. Ich versuche es jetzt mal sinngemäß zu übersetzen, weil ich es auf Englisch jetzt mich jetzt zum Lachobjekt machen möchte. Sinngemäß sagte er, ja, also ich bin schon echt besorgt über all diese Daten, die da in die Cloud gehen. Es ist schon wirklich ein Horror. Also da sind echt ein Haufen horribler Probleme, die da auf uns zukommen in den nächsten 5 Jahren. mit der Cloud, also da gehört dir ja gar nichts. Ich meine, du hast alles weggegeben. Du musst immer unterschreiben, dass deine ganzen Daten den Cloud-Anbietern im Grunde gehören. Und eigentlich mag ich es ja schon, wenn ich das Gefühl habe, dass mir meine Sachen gehören. Und sehr viele Leute fühlen eigentlich nach dem Konzept, alles, was auf meinem Computer ist, sollte auch mir gehören. Aber wenn wir das alles ins Web transferieren, in die Cloud, dann haben wir da immer weniger Kontrolle drüber.
Naja, das muss man halt auch mal die AGBs sehen. Also an sich ja, das Problem ist aus meiner Sicht, dass es zu wenig lokale Cloud-Anbieter gibt, weil du möchtest halt eigentlich das im Zweifelsfall auf deinen eigenen, du möchtest sozusagen einen eigenen Server mieten können, wo du jetzt aber sozusagen, wenn da der Admin Zugriff haben möchte, er dich erst fragen muss. Und trotzdem ist sozusagen dein Rechner, ist der halt im Rechenzentrum steht oder so in der Richtung. Aber da gibt's halt einfach nicht die entsprechenden Dienste.
Ja. Das ist in der Tat richtig. Tja, wenn wir schon mal dabei sind, jetzt gehen wir mal ganz kurz von Apple wieder weg und machen mal einen, kannst du was die am ganzen Militärscanner machen, einen
Alarm-Drill.
Ja, unser Alarm-Drill der Woche geht in dem Fall an das DOD, also an das Ministry of Defense. Und die haben natürlich auch was sehr Schönes von sich gegeben. Und ich habe den Ding verloren. Genau. Hier. Die Missile Defense Agency des Pentagon hat eine Durchsage gemacht, sinngemäß, ey Leute, hört mal mit dem Pornosurfen auf der Arbeit auf. Würde man sich jetzt einfach sagen, okay, was hat denn das hier bitte mit zu tun? Klartext. Also wenn ihr alle auf unserem internen Netzwerk da irgendwie eure komischen Schmuddelseiten anschaut, dann haben wir nicht mehr genug Bandbreite, dass wir im Notfall unsere ganzen anderen Dienste darüber betreiben können und so unterschwellig mitschwingen haben lassen. Wenn wir das, also wir haben keine Kontrolle mehr über unsere ganze IT-Infrastruktur, mit dem wir im Zweifelsfall irgendwelche Warheads halt nuken können, weil, ihr seid halt irgendwie gerade anderseitig beschäftigt, unseren Traffic zu verbrauchen. Ich meine, ich bin zwar gelernter Fachinformatiker für Systemintegration, habe aber nie wirklich sehr lange in diesem Job gearbeitet. Aber selbst mir ist sowas wie Quality of Service ein Begriff, womit man einzelne Netzwerkdienste bevorzugen kann. Also insofern, sollte jemand einen guten Job oder einen Job irgendwo beim Militär suchen und da arbeiten möchte und sich auch nicht zu blöd sein, das zu tun, dann wäre das vielleicht mal eine Gelegenheit, hier was Neues aufzureißen. Aber ganz ehrlich, also das ist eine mit Abstand der blödsten Aussagen, die ich seit langem gehört habe.
Ja, dann sollen wir mit den News Schluss machen oder ja, einen Hinweis habe ich noch und zwar war das letzte Mal, als wir die Sendung gemacht haben, davor im Prinzip ein Vortrag von Richard Stallman mit dem Titel Corporate Fast Community, ist natürlich jetzt ein nachgelagerter Veranstaltungshinweis, warum ich das hier aufbringe, ist eigentlich den Aufzeichnung davon ist online, kann sich, wer es nicht selber geschafft hat, kann sich das ja mal anschauen, gnunet.org/RMS2012TUM.
Vielen Dank, Andi.
Ja, dann gehen wir Richtung Thema.
Ist eine kleine Geschichte über Hip-Hop. Sie spielt auf meinem Planeten in den Red Rock. Und dort ist Rap noch nicht sofort Hip-Hop. Oh, ich brauch nichts von eurem Hip-Hop. Gebe einen Mittelfinger, denn ich mach Hip-Rock. Du lebst ein hartes Leben mit Hip-Hop.
Mit 14 Jahren lief ich aus gut behütetem Elternhaus in eine wütende Welt hinaus, wo man durch Pillen Gefühle für Geld erkauft. Damals wusste ich, keiner von euch Typen, ihr hält mich auf. Wie denn auch, schließlich hab ich schon Tüten mit 11 geraucht. Ich war der King, ich hing auf 6 grünen Schmetterlingen, Clubs in die Ticker wegen Stress, nur mit Messern ging. Hab ein Jahr später selbst gedealt mit dem Scheiß, aber spielte auf Zeit.
Warum?
Weil ich in Clubs nicht mit Messer ging. Ich hatte keinen Stress im Sinn. Nur muss man irgendwie Cash aufbringen. Ganz egal wie, Hauptsache der Flash. Hin. Eine Reise, die vom Chillen über Weed, über Pillen, über Speed, über Koks bis zum Acid ging. Von wegen kennt man schon. Ich würd sagen, wenn man auf Tickets sich selbst auf der Straße liegen sieht, ist Endstation. Von wegen Endstation. Nach 17 Anzeigen konnte ich immer noch nicht genug kriegen, wie ein Banker so. Drogenscreening, Arbeitsstunden, Jugendknast, Wut und Hass, womit ich meine Seele verbluten lass. Und heute hab ich als MC Fuß gefasst in einer Szene, die das als Image kreiert, gut gemacht.
Hip-Hop, darum geb ich einen fetten Fick auf Hip-Hop. Ich lebe auf meinem Planeten, nenn ihn Hip-Rock, denn dort ist Rap noch nicht sofort Hip-Hop. Oh, Hip-Hop, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh.
Ich brauch keine Absolution von Torch. Ich bin down mit Hip-Hop, sein No Remorse. So nein, ich bin nicht wegen meinem Flow der Boss, sondern wegen meiner Diskografie. Ihr bekommt sie als Open Source. Das ist Szene fremd, doch inzwischen ist mir die Szene wesensfremd. Und jeder, der mein Wesen kennt, weiß genau, dass Hip-Hop mein Leben lenkt. Und das ist der Grund, weshalb ich jetzt und hier mit Pitrock dagegen renn.
Hustle hier, Hustle da, Struggle hier, Struggle da. Deutschrap-Duden aufgeschlagen, neues Wort, Struggler. Struggle für die Kamera, alles wirklich sonderbar. Komm mal klar, klar ist das Leben kein schwuler Sommertag. Doch heute bist du kredibil, weil du in der Scheiße liegst. Nix auf die Reihe kriegst, außer ein paar MySpace. Jetzt die Wahrheit ist, dass du nix weiter als eine Pfeife bist, die ich in einem Augenblick mit deinem Tritt auf die Seite schick. Denn ja, ich bin Deathproof. Schick den Teufel zu mir, wenn er den Chef sucht. Ich zeig ihm die erste Seite von meinem Textbuch. Und er wird sehen, was ich in 10 Jahren aus seinem Häufchen Dreck schuf. Ganz sicher Hip-Hop, darum geb ich keinen fetten Fick auf Hip-Hop. Ich lebe auf meinem Planeten, nenn ihn Pit-Rock. Denn dort ist Rap noch nicht sofort Hip-Hop. Oh, lebe auf meinem Planeten, nenn ihn Pit Rock. Denn dort ist Rap noch nicht sofort Hip Hop. Oh,
das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
Ja, willkommen zurück zum letzten paar Minuten von Chaos Radio hier auf LoRa 92.4. Gerade hörtet ihr noch Pit Valid mit Pit Rock. Ja, und jetzt geht's weiter mit unserem zweiten Sendesegment. Andi, was haben wir vorbereitet?
Genau, und zwar das Thema ist Veranstaltung des CCC. Ja. Beziehungsweise CCC-nahe Veranstaltung oder wie auch gerne sagen, Chaos-nahe Veranstaltung.
Und davon haben wir mehr als ein paar nur im Gepäck.
Genau, also im Prinzip ist eigentlich fast jeden Monat was los. Los geht's zu Ostern mit traditionell dem Easter Hack. Das gibt's seit 2001 und ja, ist jedes Mal woanders. Früher war es alle 2 Jahre auch in Hamburg. Ist jetzt seit diesem Jahr oder beziehungsweise nächstem Jahr dann nicht mehr so. Dieses Jahr war es in Basel in der Schweiz, war relativ cool, war in so einem Kongresszentrum und das beste Feature an diesem dieser Easter Hack war, dass die Schlafgelegenheiten in einem Bunker waren.
Genau, also ich meine, Bunker stellt man so von wegen, okay, Bunker, Relikt der letzten paar tausend Jahre, hat es hier nicht mehr oder hat es nirgendwo mehr. Stimmt für Deutschland zwar, aber nicht für die Schweiz. Also in der Schweiz gibt es tatsächlich noch die ganzen Kantonalsgesetze.
Es gibt auch in Deutschland noch Bunker.
Ja, schon.
Hauptbahnhof zum Beispiel.
Ja, nur im Gegensatz zu den deutschen Bunkern sind ja die Schweizer Gesetze darauf ausgelegt, dass tatsächlich jede Stadt immer entsprechend Bunkerkapazitäten für ihre Bewohner zur Verfügung stellen muss. Respektive, wenn du ein Haus baust, musst du entsprechend für deine Hausbewohner selbst einen Bunker sorgen oder halt eben an die städtischen Bunker sozusagen zahlen, damit du dort mit rein dürftest, theoretisch.
Genau, und sie sind halt auch nicht so blöd, dass sie sagen, okay, das benutzt man nur im Notfall, sondern irgendjemand muss das Zeug ja auch instand halten und ist natürlich auch eine nette Einnahmequelle. Und das sorgt ja dafür, dass wir irgendwie 5 Minuten vom Veranstaltungsort zur Schlafgelegenheit hatten. Und da gibt es natürlich alles, also Duschen, gepolsterte Matratzen und so weiter. Okay, kommt drauf an. Also
okay, die waren zwar nicht so dick gepolstert, das kann
ja, das Isomatte teilweise war auch nur besser. Fürs Personal, also halt für das Personal des Bunker eigentlich gedacht. Die normalen müssen dann in so Liegen drin liegen, aber ja. Von der Größe her 300 bis 400 Teilnehmer. Es gab ein paar interessante Vorträge, die leider im Vergleich zu den anderen Veranstaltungen, die wir uns so vorstellen, leider nicht aufgezeichnet wurden. Sehr schade. Aber auch eine nette Location und schauen wir mal, was die Schweizer in Zukunft so machen.
Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja, nächste Veranstaltung auf dem Terminkalender, dann in der Regel die Big Brother Awards in Bielefeld. Und ja, die gibt's wirklich, die Veranstaltung, auch wenn sie in Bielefeld ist.
Ja, Bielefeld gibt's angeblich auch. Findet im April statt, ist im Vergleich zu allen anderen auch wieder nur ein Abend. Gibt's seit 2002 und da werden die größten Datenkraken des Jahres ausgezeichnet. Macht der Föbot, was eben... Naja, man könnte es sagen, der lokale Ableger des CCC in Bielefeld ist so ein bisschen.
Ja, ganz groß. Also sie sind auf jeden Fall eine befreundete Veranstaltung. Ja. Und ich meine, den Namen Pade Luhn zum Beispiel hat man ja auch schon mal ein paar Mal gehört. Einer der bekannteren Gesichter des Föbert. Die sieht man ja auch auf eigentlich so gut wie allen Veranstaltungen des CCCs irgendwie herumhüpfen.
Genau, dann die nächste Veranstaltung wäre die SICKINT in Köln. Und das ist witzigerweise keine Veranstaltung des Kölner CCCs, sondern eine Veranstaltung des bundesweiten CCC e.V.
Durchgeführt hat von den Kölnern, weil man kann ja nicht alles zentral organisieren. Dezentralität ist ja auch ein Punkt des CCCs, für den wir uns ja auch einsetzen.
Genau, und das ist im Prinzip unser großer Sommerkongress. Ziel ist da, so zu 1000 Leute hinzubekommen. Ist bisher nicht so, das steigt immer mehr. Das letzte Mal waren es jetzt so 750. Fand 2009, 2010 und 2012 statt. Also dreimal. Schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Ist es wohl immer dann genau ein Aussetzer, wenn das Camp in Berlin ist, aber dazu später mehr. Gibt es Aufzeichnungen, sind in der Zwischenzeit von diesem Jahr auch online. Findet immer im Komet, das ist so ein Kongresszentrum im Mediapark statt. Ist eigentlich ganz nett. Also da waren auch mal die Viva-Studios irgendwie im Keller. Da gab es dann auch an einem Abend mal eine Party da unten. Ja, die meisten Leute waren dann doch schön draußen gesessen in Kreisen und weil es halt auch draußen schöner war.
Was allerdings jetzt nicht daran lag, dass die Party lame war, das wollen wir jetzt noch nicht unterstellen. Es war einfach nur sehr warm und schön draußen.
Genau, und dauert 3 Tage.
Ja, eine andere Veranstaltung, ein großer Liebling von mir, muss ich dazu sagen, die Gulasch-Programmiernacht. Jetzt keine Körperwitze, weil ich gerne Gulasch esse oder sowas. Nein, die Gulasch-Programmiernacht ist in der Tat eine sehr coole Veranstaltung.
Kurz GPN.
Genau. Wie das der Name schon sagt, Gulasch gibt's und es wird programmiert. Das Ganze findet in Karlsruhe statt, in der Hochschule für Gestaltung, der HFG. Das Ganze ist im ZKM, wo ich schon wieder vergessen habe, was das ZKM steht. Andi hat es vorhin nachgeschaut. Das
Zentrum für Kultur und Medienkunst oder irgendwie sowas.
Ja, also braucht eh keine. HFG findet eh jeder einfach so.
Genau, und die Location ist einfach super. Also im Vergleich zu allen anderen, du hast halt schöne Tische, wo eigentlich jeder einfach einen Platz bekommt, wo man sich mit anderen Leuten unterhalten kann, wo man gemeinsam was hacken, also irgendwas programmieren kann. Ein super Info-Beamer-System, also und immer schöne Durchsagen. Dazu noch ein paar Vorträge. Also es gab 2 Vortragssäle. Ja, eigentlich sehr, sehr nett und es gibt noch einen Seminarraum und nachts haben wir dann irgendwie auch die Wölfe aus dem Düsterwald gespielt.
Super. In der Tat. Ja, wenn man sich jetzt fragt, was ist denn an dieser Location so cool? Ich meine, man muss es so sehen, das sind wirklich 2 riesige Lichthöfe, die wir da alleine bespielen. Wie gesagt, es ist ja mittlerweile diese Hochschule für Gestaltung drin. Früher war es allerdings eine Munitionsfabrik, in die da gebaut, die da war. Die halt dann irgendwann halt mal, naja, in der Stadtmitte Munition herstellen, das ist jetzt irgendwie minder cool und überhaupt, Krieg ist ja auch vorbei und auch nicht mehr ganz so beliebt. Dann machen wir halt irgendwas anderes rein, bevor wir es ganz abreißen.
Ja, genau. Und
jetzt die nächste Veranstaltung. Wir erwähnten es, Andi und ich sind hier mit roter Tomate, was nicht nur der mangelnden Klimatisierung hier im Studio geschuldet ist, sondern auch der ICMP, wo wir gerade waren.
Genau, und zwar ist das die intergalaktische Club-Mate-Party in Münchsteinach bei Erlangen.
Genau, muss man auch dazu sagen, das Motto scheint sich so alle Jahre ein bisschen zu wandeln oder alle 2 Jahre, weil diese Veranstaltung findet nur alle 2 Jahre statt. So hieß es vor 2 Jahren noch, es war wirklich ein beschissenes Wetter. Teilweise, wir mussten auf diesem Sportplatz, wo die Veranstaltung war, Gräben ziehen mit Schaufeln. Ich habe vorgestern mit der Freundin von dem Sohn des Besitzers gesprochen, die mir dann erzählte, ja, der Vater von ihrem Freund war wirklich seriously pissed, dass wir da auf seinem Sportplatz irgendwelche Drainagekanäle eingezogen haben. Und ich meine, wer uns kennt, wenn wir was machen, machen wir es richtig und die Gräben waren tief. Also ich bin auch selbst in einen reingefallen damals.
Naja, es sind 5 Tage, das heißt, man konnte sich aussuchen, ob man nur Freitag bis Sonntag bleiben wollte oder eben bis Dienstag. Wir sind jetzt gestern zurückgekommen. Montag, Dienstag war das Wetter nicht ganz so toll, aber es ist halt mal so eine kleine Veranstaltung, also in dem Fall nur 150 Leute. Und ja, ist aber ganz nett und ist eigentlich mehr Urlaub. Wird von den dortigen CCC Alpha, also dem lokalen Ableger, also Erlangen, gemacht. Der nennt sich Bitzenbugs e.V. Und warum Münchsteinach?
Ja, warum Münchsteinach? Weil Münchsteinach das coolste kleine Kaff auf dieser ganzen weiten Welt ist, das könnte man denken. Ist es für viele wahrscheinlich auch, aber wir hatten es ja schon mal in der ersten Sendung erwähnt, wir Hacker haben ja so eine kleine Vorliebe für dieses komische Zeug namens Club Mate, was früher mal den Slogan hatte, man gewöhnt sich dran. Mittlerweile ist es belebend und erfrischt, so rum. Aber ja, es ist eben ein Club Mate Eistee, der eben genau just in Münchsteinach hergestellt wird von einer Brauerei namens Loscher, die eben genau am Fuße des Berges, wo eben dieser Fußballplatz oder der Sportplatz oben drauf ist, eben die Brauerei steht.
Genau, und früher gab es da auch immer schön Führungen und so weiter. Inzwischen machen sie 24/7 Produktionen, weil das irgendwie Getränk sehr in Mode gekommen ist.
Frag mal die ganzen Hipster in Berlin.
ja, das heißt, diesmal hat es mit der Führung leider nicht geklappt. Aber es gibt da auch immer so, also das Beste, die SMP ist noch für ihre WLAN-Schnitzeljagden bekannt. Dieses Mal gab es leider nur einen Standort, aber vielleicht wird das nächste Mal wieder cooler. Ja, wie wir so sagten, alle 2 Jahre. Warum denn alle 2 Jahre?
Ja, warum alle 2 Jahre? Wir können nicht die ganze Zeit hier irgendwie rumcampen gehen, zumindest nicht in Münchsteiner. Wir müssen ja noch woanders campen gehen.
Genau, und zwar haben wir das eben schon erwähnte Camp in Berlin. Das ist ja inzwischen schon dreimal stattgefunden. Wie gesagt, alle 4 Jahre. Waren letztes zweimal in Finofold auf dem dortigen Luftfahrtmuseum. Und das ist eigentlich auch eine ganz nette Location. Falls ihr gehört habt, da sei irgendwas mit Photovoltaikmodulen, Solarkraftwerke und die Fläche sei nicht mehr nutzbar, stimmt nicht. Das ist genau neben der Fläche, die wir da nutzen. Ist eben auch im August. Und ja, schauen wir mal, wird das nächste Mal wieder in, ja...
2 Jahren müsste sein wieder.
Ja, 2,5.
Ungefähr 2,5, ja.
Also nächstes Jahr ist dann das holländische Camp. Da gibt es leider keinen einheitlichen Namen. Also vorletztes Mal hieß es Hall, davor Hall. 2013 heißt es OHM, also OHM, wieder Herr OHM. Und ist jedes Mal woanders. Das letzte Mal war es auf so einem Campingplatz und wechselt sich dann eben ab. Dann kommt irgendwie die ICMP wieder und dann kommt eben das Camp in Finofold bei Berlin.
Genau. Da schauen wir auch auf jeden Fall schon mal mit Spannung hin, was die Holländer da wieder auf die Beine stellen würden werden, weil Geschichten zu folgen, ich habe es leider selbst noch nie gesehen, ist es immer ein sehr legendäres Camp, was da stattfindet.
Genau, dauert 5 oder 4 Tage, je nachdem, wie sie gerade Lust haben. Beim Finofolder Camp kommen so um die 2000 Leute.
Genau, und da ist eben Finofold auch sehr schön, Open-End quasi, man hat quasi unbegrenzten Platz, wenn man die Leute irgendwann auf die Rollbahn stellt hat. Egal. Weiter geht es mit der FrostCon, der Free and Open Source Software Conference in St. Augustin. Musste ich selbst erst nachschauen, wo das liegt. Das ist irgendwo bei Bonn-Rhein-Sieg irgendwo, oder? Also
ja, also generell, das ist diese Köln-Bonn-Area, also auch relativ nah von der Location her bei der SIGINT. Es sind aber komplett andere Leute. Ist in dem Fall wieder eine Hochschule, wie relativ oft bei diesen kleineren Veranstaltungen. Ist eigentlich kein direktes Chaos-Alpha daran beteiligt, aber es sind doch relativ chaosnah. Gibt auch wieder Aufzeichnungen, wie auch bis auf die ICMP bei allen Veranstaltungen, die wir jetzt die letzten paar Mal vorgestellt haben.
Muss man vielleicht auch gerade sagen, ICMP, das ist wirklich, nur ganz kurz, um darauf zurückzukommen, es ist so eine Campingveranstaltung, dass es vielleicht 5 Vorträge gibt und die sind wirklich dann auch mehr so, man quatscht miteinander und nicht so Frontalvortrag.
Ja, also der beste Vortrag war irgendwie, ich baue jetzt mir meine eigene Photovoltaikanlage, damit ich bei Zombie-Ausfall noch Strom habe und Funken und Internet benutzen kann.
It's serious business.
Ja.
Weiter die MRM-CD. Die Meter Rhein Chaos Days.
Das letzte Mal immer in Darmstadt, war früher woanders. Ist relativ unregelmäßig seit 2004. Ich weiß nicht gerade, wo wir bei der Zahl sind. Die geben es immer binär an, kann man sich relativ schlecht merken. Ist dort in der lokalen Hochschule der Uni. Ich glaube, es war die Uni, oder?
Ja, das müsste die lokale Uni gewesen sein, genau.
Genau.
Und an dieser Stelle ein Hinweis, ein Veranstaltungshinweis. Bing! Die nächsten MRM-CD finden vom 7. bis 9. September 2012 in Darmstadt in der Hochschule statt. Jetzt anmelden unter
mrmcd.de.
Bestimmt. Ansonsten in unseren Shownotes auch später sicherlich dann nochmal der Link dazu.
Genau. Dann die Dinge, die draufkommen. Also, ja, wobei, wir können noch ein bisschen was dazu sagen. Also, es ist auch immer eine recht nette Veranstaltung. Man kann sich halt mit den Leuten unterhalten. Ist wieder diese um die 300 Leute-Ding. Und man hat wirklich noch Zeit, sich mit den Vortragenden unterhalten und zu halten im Gegensatz zu den Kongressen, also zu dem großen Kongress, zu dem wir am Schluss kommen.
Ja, dann nach der MMCD folgen auch schon wieder die Datenspuren. Was sind denn die Datenspuren, Andi? Von denen habe ich jetzt im Echtzeit zwar schon gehört, aber waren wir dort selbst?
Leider auch nicht. Das heißt, wir lassen es einfach mal beim Veranstaltungshinweis machen. Die Dresdner ist im Kulturzentrum Scheune und ist immer am 1. oder 2. Oktoberwochenende, konkret dieses Mal vom 13. bis 14. Oktober.
Tja, und dann gehen wir einfach weiter, wenn wir den sonstigen Satz sagen können, nach Hannover. Hannover, eine ganz neue Veranstaltung, dieses Jahr zum ersten Mal. Wird sich bestimmt lohnen, auf jeden Fall da mal vorbeizukommen. Das ist das Hackover, das der CCC Hannover dort ausrichtet. Das wird ein kleines Wochenende werden, ein kleines, aber feines Wochenende, oder?
Doch. Genau, das machen die, also sie hat so eine, nennt sich Bürgerschule, ist so eine, ja, so eine Art Volkshochschule, wo jeder Verein seine eigenen Räume hat. Und da machen Veranstalten die das. Ich denke mal, die werden so ein paar gemeinsame Räume haben, wo man ein bisschen größer das Ding machen kann.
Das auf jeden Fall. Tja, und dann kommen wir, also ich muss echt sagen, ich sage zu jedem Veranstaltung, das ist meine Lieblingsveranstaltung, aber die nächste Veranstaltung ist wirklich super. Die RGB2R. Eine Idee, für was da steht, Andi?
Keine Ahnung.
Ich sag's dir, ich habe jetzt tatsächlich auch nachschauen müssen beim ersten Mal. Es steht für Roots Go Back to the Roots. Ja, wer auch immer sich das ausgedacht hat, gut ab. Nein, es ist im Grunde eine Retro-Gaming-Party. Das bedeutet, es treffen sich in loser Runde, also es ist wirklich eine sehr kleine Runde. Also das letzte Mal war es vor 2 Jahren, wo es stattgefunden hat. Da waren vielleicht 30 Leute da, wenn es hochgang. Und da haben wir uns im Raum Zeitlabor, einem der, ich sag's unten wirklich neidlos, einer der coolsten Hackerspaces irgendwie in Deutschland, die zumindest ich gesehen habe, in dem Fall dort eben eine Veranstaltung mit Retro-Gaming. Jeder bringt da seine alte Spielekonsolen mit und so weiter. Und dann kann man sich mal wieder so schön im Flair der alten Tage sonnen und ein bisschen miteinander zocken.
Genau, ist dieses Mal vom 1. bis zum 4. November und es ist immer so 20 bis 30 Leute da, hast du gesagt.
Genau, ja. Ja, und dann kommen wir auch schon wieder, ist schon wieder Jingle Bells Time, wir sind im Winter.
Genau, und zwar der große Kongress, von dem wir die ganze Zeit reden, also eigentlich so der Jahreskongress des Chaos Computer Club, nennt sich Chaos Communication Kongress oder kurz C3.
Genau, und auf dem C3 eine Besonderheit dieses Jahr, nämlich nicht mehr in Berlin.
Genau, ist dieses Mal in Hamburg. Wir hätten eigentlich gerne noch mehr gesagt, aber wir sollten diese Sendung einfach mal chaotischer machen, weniger chaotisch machen. Viel größere Location, es kommen genau. Alle hin und dann sehen wir uns.
Vielleicht noch irgendwie ganz kurz zur Erklärung, warum eigentlich denn jetzt nach Hamburg? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis wir weitermachen müssen. Nämlich, klar, Hamburg, Berlin ist uns einfach nämlich einfach zu klein geworden und wir mussten dann einfach mal umziehen. Und das ist in dem Fall so mit dem CCH passiert, was wir gemacht haben.
Genau, also es gab 3000 Plätze für diese in Berlin und es könnten doppelt so viele Leute wollten dahin und in der neuen Gebäude schaffen wir es allein in Saal 1, diese 3000 Leute, die bisher ins Gebäude gepasst haben, unterzubringen.
Dementsprechend solltet ihr mit dem Gedanken spielen, eventuell mal nach Hamburg zu kommen und uns da irgendwie auf den Kongress zu besuchen. Überlegt euch, ob ihr es nicht dieses Jahr machen wollt, weil dieses Jahr habt ihr tatsächlich eine Chance, dass ihr auch ein Ticket bekommt.
Genau, alle Links zu den Veranstaltungen findet ihr unter münchencc.de. Oben einfach auf Veranstaltungen klicken, dann gibt es diese Liste mit so den einzelnen Dingen. Die Aufzeichnung, von denen wir gesprochen haben, gibt es unter mediaccc.de.
Genau, im Service betrieben von den Kölnern, die können da wirklich was dabei. Tja, damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Haben uns ziemlich verquatscht dieses Mal, haben sogar nur 2 Lieder gebraucht, Andi.
Ja, toll, ich hätte auch gerne mit weniger leben können. Ansonsten ja. Feedback radio@muc.ccc.de. Wenn ihr irgendeine Themenvorschläge habt oder was wissen wollt, schreibt es uns einfach.
Genau, wir würden uns freuen, auch ein Feedback von euch zu bekommen. Und wer weiß, eine der nächsten Sendungen dürft ihr uns vielleicht auch mal anrufen. Wir haben sogar eine tolle Steuerung für unseren Telefonhybriden. Ich habe es gerade ausprobiert, es funktioniert sogar. Ja, ich super, muss auch einen Strom anstecken. Tja, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, viel Spaß und denkt dran, wenn ihr den Fnord nicht sehen könnt, dann kann er euch auch nicht fressen.